Selbst wenn wir ans äußerste Ende der Welt gehen würden, deine Liebe würde uns trotzdem einholen. Weil du nicht aufgibst, weil du um jeden Einzelnen kämpfst. Weil du die 99 zurücklässt, um mich zu finden. Jesus, wir haben es nicht verdient. Aber du kommst trotzdem. Lass alles liegen und stehen, um uns zurückzuholen zu dir, an dein liebendes Herz. Wenn du heute Morgen da bist und hast das Gefühl, du bist weit weg von diesem Herz, sitzt vielleicht in Dunkelheit, bist eins von den Verlorenen. Vielleicht auch gerade in den Dingen, die vorhin angesprochen wurden, Pornografie, Sexualität, Missbrauch. Und du hast das Gefühl, ich sitze in einem Loch und komme nicht raus. Ich bin vielleicht selber Konsument, habe selber von dieser Ware Gebrauch gemacht und ich komme da nicht raus. Auch da sagt Gott, ich lasse alles liegen und stehen. Ich lasse die 99 im Stall, um dich zu suchen, um dich zu finden. Es gibt kein Loch, das tief genug ist, keine Dunkelheit, die dunkel genug ist, dass meine Liebe nicht da durchbricht und dich annimmt. Egal, wo du heute Morgen stehst, es gilt für dich. Gottes Liebe holt uns ein, überwältigt uns und will sie auch heute Morgen ganz neu nicht nur zusprechen, sondern auch zu eigen werden lassen, erfahrbar machen. Und wenn du das heute Morgen ganz neu brauchst, dann sag einfach Ja zu Gott. Ja, Gott, ich brauche deine Liebe ganz neu. Hol mich wieder ganz neu ein mit deiner Liebe. Ich bin vielleicht verloren, bin weggerannt, sitze in einem dunklen Loch, aber deine Liebe bricht durch. Deine Liebe bricht durch. Du gibst nicht auf, du hast mich nicht aufgegeben. Danke dafür, Jesus. Dir gebührt alle Ehre. Aller Preis, alle Anbetung, Herr Jesus, dir allein, weil du durchbrichst, weil du in deiner Liebe nicht aufgegeben hast und bis ins Äußerste gegangen bist, um uns einzuholen, um uns einzufangen mit deinen liebenden Armen. Dafür danke, Herr Jesus, dafür danke. Es gibt so Lobpreiszeiten, da denke ich immer, wieso predigen wir jetzt eigentlich? Ich könnte noch einfach auch weitermachen. Und dann sagt mir mein deutsches Herz, weil es sich so gehört. So war es schon immer. Wow. Wir machen gerade eine Themenreihe. 42 Tage Leben für meine Freunde und das, was wir heute gehört haben und auch die Lobpreiszeit und die Lieder, die wir gesungen haben, es könnte nicht besser zusammenpassen. Weil wir eben nicht nur für uns leben, weil wir nicht nur für uns Gott erfahren haben, sondern weil ganz klar ist, das will ich für die Welt leben. Für meine Freunde, für meine Nachbarn, für meine Bekannten, für meine Kollegen, für die Leute, die ich vielleicht nicht kenne, aber auf dem Strich sehe, für Menschen, die keine Hoffnung haben. Dafür lebe ich. Dafür ist mir Gott begegnet. Deswegen diese Themenreihe von 42 Tage, 6 Sonntage und die dazugehörige Woche, wo wir uns verschiedenen Themen widmen wollen, wo genau das im Zentrum steht. Ich will das, was ich von Gott empfangen habe, auch weitergeben. Ich habe vorhin gesagt, es geht nur senden oder selber gehen. Und ein Stück weit sind wir alle dazu berufen zu senden. Und ein Stück weit sind wir auch alle dazu berufen, selber zu gehen. Genau darum geht's. Eben nicht die 2, 3, die dann vorne hier vorne stehen und berichten von ihren Reisen nach Nordkorea oder sonst wohin, sondern auch ich in meinem Alltag bin gesandt. Ganz praktisch, jede Woche gibt es eine E-Mail für alle, die das wollen. Wir haben ja Datenschutz und so weiter, deswegen wollen wir dich einfach alle rausschicken. Wer diese E-Mail und auch die stillen Zeitheftchen gerne noch empfangen will, darf sich hier eintragen. Ich lasse es mal noch rumgehen. Ihr dürft während meiner Predigt schreiben und das machen. Das ist völlig okay. Und einfach draußen liegen auch noch diese Inputs für die stille Zeit. Das sind 42 Inputs drin mit Datum, die jeweils dazugehören zu dieser Woche, die euch damit hineinnehmen, dass ihr auch, je nachdem, wann ihr ihre stille Zeit macht, morgens, abends, in der Nachmittagspause, einfach auch nochmal persönlich verinnerlicht. Heute haben wir ein Thema, wie es mir entspricht. Aber bevor wir da einsteigen, muss ich noch eine Sache kurz klarstellen. Ich habe vor 2 Wochen gepredigt und habe ein Beispiel benutzt von einem Fotoalbum, wo man drin rumblättert, und habe so ein bisschen gesagt, dass ich in unserem Fotoalbum gescrollt habe und nochmal mich ganz neu in Alicia verliebt habe und dann hinterher so in einem Seitenkommentar gesagt, naja, wenn deine Ehe irgendwie vielleicht gerade ein bisschen steinig ist oder so, oder deine Beziehung ist, dann geh nochmal durchs Fotoalbum hindurch. Und dann sind Leute auf uns zugekommen und gesagt, oh, das wusste ich gar nicht, dass ihr so Eheprobleme habt und wir freuen uns so, dass jetzt wieder okay sind. Wir hatten keine Eheprobleme. Aber wir haben uns nochmal ganz neu verliebt. Auch das ist schön, kann man auch ohne Probleme machen. Nur um das nochmal klar und deutlich zu sagen, danke für alle besorgten Rückfragen auch. Uns geht's gut. Keine Sorge. Wollte ich nur nochmal sagen, falls ihr noch Feuer und Sturm betet zu Hause. Dürfte gerne trotzdem machen, aber uns geht's gut, keine Sorge. Das war so ein Seitenkommentar. Ernst gemeint. Heute, wie es mir entspricht. Ich will von Jesu Liebe weiter erzählen, wie es mir entspricht. Mir entspricht vielleicht nicht, dass ich auf den Strich rausgehe und dort mit den Frauen spreche. Kann sein, du sagst, nee, geht gar nicht. Mir entspricht vielleicht auch nicht, dass ich nach Nordkorea gehe oder dass ich in die Schule gehe oder dass ich draußen auf der Straße stehe mit dem Schild um den Hals. Ja, das entspricht mir auch nicht. Das ist nicht meine Art. Aber trotzdem hat Gott mir was gegeben und ich will, ich darf, ich muss es weitergeben, aber eben so, wie es mir entspricht. Wenn ich uns hier fragen würde, sollen deine Freunde, dein Nachbar, deine Bekannten, sollen die Menschen Jesus kennenlernen, dann werden hoffentlich alle mit Ja antworten. Ja, natürlich. Es ist brutal wichtig, dass mein Nachbar, dass meine Freunde, dass die Schule, dass das alle Jesus kennenlernen und von ihm berührt werden. Und wenn nicht, dann zweifle ich ein bisschen an deinem Verständnis von dem, wer wirklich Gott ist. Also das sollten wir. Also das ist eine einfache Frage, gibt es eigentlich nur eine Antwort für uns. Ja, ich will, dass alle Menschen Jesus kennenlernen. Und biblisch ist die Sache auch sonnenklar. Da können wir gar nicht groß drüber argumentieren. Das ist völlig egal, wie man das hinstellt. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das will er. Das steht so klar deutlich drin. Brauchen wir nicht herumtheologisieren. Er hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Geht ans Kreuz, damit alle, die an ihn glauben, gerettet werden, das ewige Leben haben und nicht verloren gehen. Es gibt keinen Weg zu Gott, diesem Vater, außer durch Jesus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, nur durch ihn. Und er gibt uns, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch, den Auftrag, das weiterzuerzählen, das weiterzugeben. Gottes Liebe erfahrbar machen für die Welt, bis an die äußersten Enden der Welt zu gehen und zu sagen, wir sind jetzt die Botschafter Jesu, wir erzählen von dem, was Gott getan hat, was wir selber erfahren haben, sodass alle Welt glaubt. Biblisch ist das Ding eindeutig. Da brauche ich auch nicht groß drüber predigen, das wissen wir hoffentlich die meisten von uns, dass es so irgendwie auch in der Bibel drinsteht und dass wir da nicht drin rumargumentieren müssen. Aber dann kommen wir. Dann kommen wir. Evangelisation. Hey. Fast schon so ein Reizwort, oder? Evangelisation. Ich will doch meinen Freunden nicht auf die Nerven gehen. Jeder hat seine Wahrheit, die er eben leben soll. Und wir lassen uns einfach gegenseitig in Ruhe. Wir leben in einer Postmoderne oder einer Postmoderne, egal wo ihr euch gerade seht. Und da hat eben jeder seinen Weg gefunden oder auch nicht. Aber auf jeden Fall ist es Privatsache, wie jeder sein Leben lebt. Keiner soll mir das Vorschriften machen und ich will auch nicht irgendwie mich aufdrängen mit meinem Lebensweg und denken, meine ist so viel besser. Ich will die Leute nicht hineintricksen in den Glauben, fast so ein Wettbewerb, wir analysieren, ja, wie kann ich die Menschen am besten erreichen, welche Methoden funktionieren am besten, kann ich Bücher drüber lesen, es gibt Gesellschaftsanalysen, mit welchem Vokabular, mit welcher Bildsprache muss ich die Menschen ansprechen, dass ich hinkomme? Das will ich alles gar nicht. Ich will doch keinen hineintricksen, so hineinschummeln in den Glauben. Lass mich damit bitte in Ruhe. Und ich will auch nicht, dass irgendjemand denkt, ich mache das nur, dass Hauptsache die Gemeinde wächst, Hauptsache Ekklesia wird größer und wir haben so einen Ekklesia-Vertreter, den wir hier rausschicken, der hoffentlich ganz viele Leute hier abschleppt, die dann hoffentlich alle ihr Geld da lassen. Das will ich alles nicht. Und deswegen Evangelisation, ganz ehrlich, jetzt macht ihr da diese 42 Tage und ich bete jeden Tag, dass sie so schnell wie möglich vorbeigehen. Nee, also hoffentlich nicht, aber wenn wir mal das, was wir eigentlich glauben, Jesus kommt auf die Welt, uns zuliebe und geht ans Kreuz, damit alle, die an ihn glauben, errettet werden. Und es ist unser Auftrag der Menschen, das zu sagen. Die Ehre, die wir haben, diese frohe Botschaft zu verkündigen, die Hoffnung, die wir zu verkündigen haben. Und wenn wir uns dem mal stellen und dann entgegenstellen, wie wir das leben, dann werden die meisten mich eingeschlossen sagen, naja, ich werde dem, was ich eigentlich glaube, nicht ganz gerecht. Wir müssen, wenn wir das wirklich von Herzen glauben, dass Jesus der einzige Weg zum Vater ist, wenn wir das wirklich von Herzen glauben, dass er für unsere Sünden gestorben ist, sodass wir nicht verloren gehen müssen, sondern das ewige Leben haben, und wenn wir es wirklich glauben, dass Jesus uns ausgesandt hat, dann müssen, dürfen, wollen wir darin besser werden, das auch zu tun, das zu leben. Aber eben so, wie du bist und nicht so, wie ich bin. Nicht so, wie dein Nachbar ist, sondern wie es dir entspricht. Es geht nämlich nicht darum, dass wir gleichförmig alle zusammen irgendwelche Aktionen durchführen, wo du dich dann entweder drin wohlfühlst oder eben nicht. Alicia und ich waren mal in Australien noch bei einem Musical, hat eine größere Gemeinde ein komplettes Musical geschrieben, ein evangelistisches Musical, und haben es richtig professionell dann aufgeführt im Powerhouse in Brisbane. Das ist ein großer Eventszentrum, also richtig professionell alles drum und dran, haben die Lieder geschrieben und eine Geschichte erzählt und hinter eben das ganze Ding evangelistisch, also da ging es eben um Gott und wie Gott den Menschen berührt. Und tolle Sache, haben sie richtig toll gemacht. Und vorher, bevor das angefangen hat, sind die Leute ja schon gekommen. Man kommt ja ein paar Minuten früher, also bei uns zum Gottesdienst. Aber ansonsten kommt man normalerweise ein paar Minuten früher und dass man auch Zeit hat, anzukommen und so. Und dann waren da eben die Schauspieler und die Musiker von diesem Musical waren alle da in diesem Eingangsbereich. Und man hat ganz klar gesehen, die hatten jetzt die Aufgabe, vorher die Menschen schon mal anzusprechen. Und dann haben wir halt, ich kann es nicht anders sagen, mit so einem armen Bub gesprochen, der sich kaum getraut hat, uns anzusprechen, der sich wahrscheinlich normalerweise hinter seinem Notenständer verkrochen hat und seine Trompete gespielt hat und dem es überhaupt nicht leicht fiel, dann zu sagen, ja, schön, dass ihr da seid. Wie seid ihr denn hierher gekommen? Und hier geht es ja auch um Gott und so. Und Alicia und ich haben den armen Bub erlöst und gesagt, wir sind schon Christen. Ist okay, dem ist ein Stein vom Herzen gefallen. So, okay, alles gut. Haben ein bisschen mit ihm geredet und ich sagte, ja, wir freuen uns natürlich auf das, was jetzt kommt und so weiter. Und er hat uns dann hinterher auch nochmal gesucht. Wir haben ihn verabschiedet von ihm. Und wir haben einfach gemerkt, hinter seinem Notenständer, die Trompete spielen, voll sein Ding. Hat er mega gerne gemacht, ist er drin aufgegangen. Vorher auf die Leute zuzugehen und irgendwie versuchen, da ein Gespräch anzufangen und persönlich war nicht sein Ding. Es hat es mega, mega Mühe gemacht und ist ihm schwer gefallen und ganz ehrlich, er war auch nicht gut drin. Wenn wir jetzt nicht Christen gewesen wären, wahrscheinlich wären wir, außer es wäre ein Wunder Gottes passiert, nicht unbedingt davon angetan gewesen und gedacht, naja gut, der hat es wohl machen müssen. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass jeder das, was er mit Gott erlebt hat, dass jeder so wie er ist und mit den Gaben, mit der Einzigartigkeit, die wir eben haben von Gott, dass wir die annehmen, Gott gegeben annehmen, uns darüber freuen und dann sagen, und so wie ich bin, so gebe ich das weiter, was Gott mir gegeben hat. Jeder von uns ist einzigartig geschaffen. Und allein schon das auszuleben, ehrt Gott. Allein schon, dass du das, was Gott dir gegeben hat, auslebst, ehrt Gott. Bist du musikalisch, dann spiel Musik und mach Musik. Bist du sportlich, dann renn und schieß die besten Tore. Der VfB kann dich brauchen. So wie du bist, allein schon das ehrt Gott, indem du das auslebst. Und dann kommt noch die Liebe Gottes, die uns berührt. Und wir sind nicht mehr dieselben. klar sind wir immer noch sportlich, klar sind wir immer noch musikalisch, klar können wir immer noch gut mit den Leuten oder eben nicht gut mit den Leuten, klar. Aber dann kommt die Liebe Gottes, berührt uns und wir sind nicht mehr dieselbe. Und dies, was Gott in uns getan hat, diese Berührung Gottes auszuleben, damit andere damit auch in Berührung kommen, damit hineingenommen werden, das ist unser Auftrag. Das ist unser Auftrag. Ich teile Jesus so, wie es mir entspricht, so wie ich bin, mit meinen Gaben, mit meinen Fähigkeiten, mit meinem Charakter, mit meinen Erlebnissen, mit meinen Worten. Ich habe 3 Punkte mitgebracht, wie sie jede gute Predigt haben soll. Erstens, wenn ich das tun soll, dann muss ich zuerst mal lernen, wieder mich selber zu lieben. Und damit haben ganz viele von uns ganz viele Schwierigkeiten. Weil wir wissen ja, wir sollen den Nächsten lieben, ganz klar. Wir sollen dienen, hier evangelisieren. Aber das fängt zuallererst bei uns an. Sich selber anzunehmen, sich selber zu lieben, selber ganz neu zu erfahren, dass ich wunderbar geschaffen bin. Psalm 139, so ein Liebesbrief Gottes an uns. Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht, mit Freude, mit Dankbarkeit. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Kannst du das auch sagen über dich selber heute Morgen, so wie du hier sitzt? Wenn du dich betrachtest im Spiegel und dich dann selbst anschaust und sagst, ja, ich habe erkannt, Gott, dein Werk ist wunderbar. Ich bin wunderbar. Ich bin kunstvoll gebildet. Genauso wie ich bin, hast du mich gemacht, gebildet im Mutterleib. So bin ich gewollt. Es fällt vielen von uns schwer, uns anzunehmen. Warum? Weil wir uns immer vergleichen. Weil wir nicht so sind wie die anderen. Weil wir nicht das haben, was die anderen haben. Und weil wir vergessen haben, dass auch wir kunstvoll gebildet sind. Hör auf, damit jemand anderes sein zu wollen. Vergleich dich nicht mehr. Du bist du. Wunderbar geschaffen, so hat dich Gott gewollt. Ein schönes Gefäß. Ein Töpfer, der dich geformt und gebildet hat. Die Bibel benutzt nicht umsonst so die Bildsprache, wo es von Formen und Schaffen und Kreieren geht. Wie so ein Töpfer, der eine wunderschöne Form macht. Eine Vase, ein Krug, was auch immer, ein Teller. Wunderschön gemacht. Und dann kommt der Atem Gottes und haucht diesem tönernen Gefäß, diesem irdischen Gefäß, das ewige Leben ein. Haucht Liebe, Freude und Kraft in Fülle ein. Und aus diesem schon schönen Gefäß wird ein lebendiges Gefäß. Ein lebendiges Gefäß, gefüllt mit der Ewigkeitsliebe Gottes. Irdene Gefäße mit einem Schatz, sagt die Bibel. Wir haben einen Schatz in Tongefäßen. Und das muss am Anfang jeder Evangelisation stehen. Wir kennen den Spruch, liebe deinen Nächsten, eins der wichtigsten Gebote, aber der geht noch weiter, wie dich selbst. Wir bleiben immer stehen beim liebe deinen Nächsten und spüren den Druck, ich muss meinen Nächsten lieben, ich muss meinen Nächsten lieben, selbst wenn mich aufregt, ich muss ihn lieben. Ja, aber wo bleibt es wie dich selbst? Wo liebst du dich selbst? Es geht nicht darum, ganz ehrlich, es geht nicht darum, dass ich jetzt hier den Narzissmus fördern will oder dein Ego irgendwie aufplustern will. Du bist so toll, du bist so Wahnsinn. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht einfach darum, dass du dich selber annimmst. So wie du geschaffen wurdest. Wunderbar gemacht. Ein wunderbar geschaffenes Kind Gottes, welches einen ewigen Schatz der Berührung Gottes in sich trägt. Und dass wir das mit dem Psalmbeter sagen können, ja, das habe ich erkannt. Das erkenne ich. Auch wenn ich mich anschaue, erkenne ich das. Gottes Werke sind wunderbar. Das ist nicht eingebildet. Das ist nicht Narzissmus, sondern das ist das, was Gott uns geschenkt hat. Dass wir uns anschauen und sagen, ich bin wunderbar gemacht. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Ich bin wunderbar gemacht. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ich bin wunderbar gemacht. Wunderbar geschaffenes Kind Gottes. Und Gottes Werke sind wunderbar. Ich bin wunderbar. Du auch. Nicht, weil ich das sage, sondern weil Gott das sagt. Auch du bist wunderbar. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, das kann ich nicht für mich annehmen, dann ist vielleicht Zeit, dass du da schon aufhörst zuzuhören Und die restlichen 20 Minuten der Predigt einfach zu Gott sagst: Gott, zeig mir das ganz neu, dass ich wunderbar bin. Zeig mir das ganz neu, dass du einen Schatz in mich hineingelegt hast, dass du mich wunderbar geschaffen, geformt hast, dass ich so gewollt bin, wie ich bin. Wenn es du heute Morgen bist, dann nimm dir jetzt die Zeit und rede mit Gott. Aber ich gehe zum zweiten Punkt. Weil klar, wir sollen uns selber lieben, aber eben den Nächsten auch, wie uns selbst. Liebe deinen Nächsten. Aber die Motivation, diesen Nächsten irgendwie zu lieben, kann natürlich nicht sein, dass wir mehr Leute in der Gemeinde brauchen oder ein schlechtes Gewissen haben oder weil wir halt wissen, der Samuel hat es mir gesagt, das ist der Auftrag Gottes, dass ich evangelisieren soll, also stehe ich nun hier und kann nicht anders und jetzt muss ich evangelisieren. Nein, das kann natürlich nicht unsere Motivation sein, sondern die einzige Motivation, die wir haben, ist die gleiche, die auch Gott hatte. So sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und ihr Lieben, wenn wir das glauben, dass Jesus der einzige Weg zum Vater ist, wenn wir das glauben, dass er gekommen ist und dass dieser Weg für alle offen steht, dann wäre das ja grob fahrlässig, wenn wir das den Menschen nicht irgendwie sagen würden. Dann wäre das grob fahrlässig, wenn wir das nicht den Menschen mitgeben würden. Es gibt Hoffnung, es gibt einen Weg für dich. Wenn ich verstanden habe, wie sehr Gott mich liebt, wie wertvoll ich bin, dann glaube ich, wird es ganz automatisch auch passieren, dass ich das anderen Leute mitteile. Wenn ich selber verstanden habe, was Gott für mich getan hat, dann kann ich gar nicht anders, als es anderen zu sagen. Wir hatten in Australien Hühner und Hühner sind ja so ziemlich das, also ich will jetzt nicht sagen, das dümmste Tier der Welt so, aber die sind schon selten blöd. Aber eine Sache hat mich an den Hühnern, also besser gesagt am Hahn, immer fasziniert. Die Selbstlosigkeit des Hahns. Ich weiß nicht, wer schon mal selber Hühner hatte, der weiß es vielleicht. Aber der Hahn, der scharrt ja mit seinen Hühnern den ganzen Tag da im Dreck rum. Und dann findet er irgendwas, einen Wurm oder irgendwas, und dann beißt er ein bisschen rein und werden seine Augen ganz groß. Und dann holt er alle seine Frauen her und sagt, schnell kommt her, ich habe was ganz, ganz Tolles gefunden. Und ich wünsche, dass wir alle so ein bisschen wie die Hühner sind. Dass wir was Tolles gefunden haben. Und dass wir dann gar nicht anders können, als alle herbeizurufen und zu sagen, guck mal, was ich Tolles gefunden habe. Und dass wir den Wurm nicht selber fressen, sondern dass wir sagen, den will ich teilen. Der ist so gut, den will ich teilen. Wenn meine Motivation Liebe ist, und wenn meine Motivation das Gleiche ist, was Gott auf dem Herzen hat, dass viele Menschen diese Liebe Gottes erfahren, dann kann es nicht darum gehen, dass ich jemanden einfach einen Einladungsflyer zu irgendeiner Veranstaltung in die Hand drücke. Hat Gott dich so geliebt? Ist es die Liebe Gottes in deinem Leben? Hier hast du einen Flyer, vielleicht könnt ihr vorbeikommen. Bitte sprich mich nicht an. Bitte frag nicht nach. Das ist nicht die Liebe Gottes. Wie hat Gott dich geliebt? Wie hat er dich angesprochen? So sehr hat Gott dich geliebt. Wenn es ja also unsere Motivation Liebe ist, dann kann es nicht sein, dass wir einfach gleichförmig hier loslegen und alle eine Aktion schaffen, sondern es muss sein, dass ich so wie ich bin, so wie ich geschaffen wurde, so wie ich Jesus erlebt habe, dass ich es so weiterschenke auf meine Art und Weise. Reto Pelli, der diesen ganzen Kurs geschrieben hat, der hatte so eine Formel, MGW gleich SDS. Maximale geistliche Wirkung ist dann da, wenn du selber bist, sei du selbst. SDS, sei du selbst. Ist ein bisschen umständlich, vielleicht auch ein bisschen schweizerisch, alles okay. Was er damit sagen wollte, ist, du bist dann am effektivsten, die Liebe Gottes, die dir zuteil geworden ist, weiterzugeben, wenn du es auf deine Art und Weise machst. Wenn du einfach selber bist, wenn du bist. Dann bist du am allereffektivsten. Und deswegen wollen wir jetzt noch einen kleinen Teil von der Predigt dazu benutzen, verschiedene, ich tue mir schwer bei dem Wort, Evangelisationsstile anzuschauen. Aber wie gesagt, dieses Wort Evangelisationsstile, das für mich so, das hat so was Strategisches. So wir haben jetzt Evangelisationsstil 1 und dann stehen alle auf, die diesen Evangelisationsstil haben und los geht's. Und darum geht's überhaupt nicht. Sondern ich glaube, dass wir hier eher von Liebessprachen reden. Es gibt extrovertierte, introvertierte Leute. Es gibt sportliche und unsportliche Leute. Es gibt gewissenhafte Leute und initiative Leute. Und jeder hat eine Liebessprache, die er versteht. Und mit dieser Liebessprache hat Gott uns angesprochen, sonst wären wir heute Morgen nicht hier. Und es geht darum, dass wir diese Liebessprache auch wieder einsetzen, um andere anzusprechen. Deswegen nicht die verschiedenen Evangelisationsstile, sondern die verschiedenen Liebessprachen. Da steigen wir jetzt einfach ein. Und da, wo du dich wiederfindest, da hör gut zu. Zuerst die beziehungsorientierte Sprache. Und unser großer Chef an der Stelle ist der Matthäus, auch Levi genannt, einer der Jünger Jesu. Ich lese die Geschichte aus Lukas 5. Als Jesus danach weiterging und am Zollhaus vorbeikam, da sah er dort einen Zolleinnehmer sitzen, einen Mann namens Levi. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Levi auf, ließ alles zurück und folgte Jesus. Soweit so gut. Knallhart, Jesus kommt vorbei, folge mir nach. Der lässt alles stehen und liegen und folgt ihm nach. Und dann kommt's. Levi gab Jesus zu Ehren in seinem Haus ein großes Fest. Zusammen mit Jesus und seinen Jüngern nahmen zahlreiche Zolleinnehmer und andere Leute von zweifelhaftem Ruf an dem Essen teil. Klar ist, im nächsten Vers, alle regen sich auf. Also vor allem die Religiösen, die Pharisäer und so weiter und die Anhänger der Schriftgelehrten, die waren darüber empört und stellen die Jünger zur Rede, wie kann Jesus mit solchen Leuten abhängen. Aber hier geht es jetzt mal um diesen Levi. Was macht er, als er die Liebe Jesu erfährt, als Jesus ihn berührt? Der schmeißt eine große Party. Der lädt einfach alle ein. Alle. Auch die Zweifelhaften. Auch die Leute, wo andere sagen, mit denen würde ich nicht abhängen. Da wird es dann bunt. Da ist ein schwules Pärchen dabei. Da sind die Flüchtlinge dabei. Da sind die Leute dabei, die alle in der Schule immer nur gemobbt haben. Die irgendwie vergessen wurden. Da sind die ganz Reichen dabei, die sonst alle nur snobistisch anschauen und sagen, was habe ich mit euch zu tun. Das sind alle da. Ein bunter Haufen. Und Levi mittendrin und er freut sich. Und wer steht draußen und regt sich drüber auf? Ja, die Frommen. Das geht doch nicht, dass er mit denen abhängt. Dass der zum Techno-Konzert geht, das geht doch nicht. Doch, geht. Weil Jesus uns genauso liebt. Weil Jesus uns auch genau dort, wo wir waren, begegnet ist. Und gesagt hat, komm, ich will da mit dabei sein. Weil Jesus uns das vormacht. Und weil der Levi das verstanden hat und weil seine Liebessprache genau das ist, zu sagen, Leute, kommt alle her, ich lade euch alle ein. Ich will Beziehung mit dir haben, ich will mich austauschen mit dir, ich will dir dort begegnen, wo du bist. Beziehungsorientierte Sprache. Wer dich spricht, bitte sprecht sie lauter. Schafft Beziehung mit Menschen, auch wenn sie schwierig sind, auch wenn sie anders sind. Gerade dann geht auf sie zu. Und ladet sie ein, seid bei ihnen, dort wo sie sind. Der Partymensch Levi. Dann intellektuell. Die intellektuelle Sprache der Liebe. Unser großes Vorbild, Paulus. Ganz klar. Paulus steht auf dem Areopag und es steht dann in Apostelgeschichte 17 und Paulus sprach jeden Tag mit den Leuten, die er auf dem Marktplatz antraf. Darunter waren auch Philosophen der epikureischen und stoischen Richtung, die mit ihm diskutierten. Paulus diskutiert gerne. Auf intellektuellem Level. Der Paulus war studiert, der Paulus hatte viel in der Bibel gelesen, er wusste, was er wollte und er hat gesagt, lasst nur drauf ankommen, kommt her mit euren Fragen, ich beantworte euch alles. Auch die brauchst, die gerne diskutieren, die sagen, ich glaube nicht nur, aber auch, weil da eine große Logik dahinter steckt, weil das Sinn macht, weil das standhält, auch den wissenschaftlichen Prüfungen. Deswegen. Leute, die das machen, sind C.S. Lewis oder Tim Keller, Prediger aus New York. Oder auch vielleicht hat schon mal jemand den Fall Jesus gelesen. Das sind alles Versuche, Apologetik nennt das der Theologe, sind alles Versuche, sagen, ich will auf einer intellektuellen Ebene mit den Menschen ins Gespräch kommen, weil ich so gestrickt bin, weil ich das selber auch brauche. Ich glaube nicht einfach nur, weil der Sam das erzählt oder weil ich es im Jugendkreis gehört habe, sondern ich glaube, weil ich selber verstanden habe, weil ich es durchdacht habe. Super. Wenn du diese Sprache sprichst, dann sprich sie noch lauter. Mit denen, die es hören wollen, bitte. Aber sprich sie noch lauter und freu dich, dass Gott dich so gemacht hat und teile das mit anderen. Dann die zeugnishafte Sprache. Unser großer Held an der Stelle hat keinen Namen, der geheilte Blinde aus Johannes 9. Jesus kommt vorbei. Und er heilt diesen Blinden, der von Geburt an blind war. Und natürlich alle Leute völlig erstaunt, wow, was geht hier ab? Und die Pharisäer fragen natürlich auch, weil diese Heilung ist schon am Sabbat passiert, ganz, ganz schlimm, am Sonntag heilt man nicht, geht nicht. Und dann fragen sie diesen geheilten Blinden, jetzt sag uns, ist dieser Jesus ein Sünder oder ist er kein Sünder, weil er am Sabbat geheilt hat? Und der Blinde antwortet einfach, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Das könnt ihr diskutieren. Aber eins weiß ich, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Er erzählt einfach das, was er mit Gott erlebt hat. Mehr sagt er nicht. Er versucht es nicht zu deuten. Er versucht nicht, den Pharisäern aufzuschwätzen, der muss doch von Gott sein oder so. Sondern sagt einfach, das weiß ich nicht. Ganz ehrlich, ich habe gar keine Ahnung, ob der jetzt Sünder ist. Ich weiß nicht mehr, wer das ist. Vielleicht ein Prophet. Mehr weiß ich nicht. Aber eins weiß ich, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Ich war verloren, jetzt bin ich gefunden. Ich hatte keine Hoffnung, jetzt habe ich Hoffnung. Ich habe keine Liebe mehr gespürt, jetzt bin ich voll mit Liebe. Ich hatte gesündigt und jetzt ist mir vergeben. Ich verstehe nicht die ganze Welt, ich kann es ja auch nicht erklären. Aber eines weiß ich, ich war blind und jetzt kann ich sehen. 1. Johannes 1 heißt es, von allem Anfang an war es da, wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt, das Wort des Lebens. Redet natürlich über Jesus. Ja, das Leben ist erschienen, das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkünden es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Er sagt also, wir haben es gesehen, wir haben es erfahren, wir können es bezeugen. Jetzt kommt der Satz. Und warum verkünden wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid und mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Wir haben selber erlebt. Ich kann dir nicht jede Frage beantworten. Ich weiß nicht, warum das und das passiert ist. Ich weiß nicht, ob die Welt in 7 Tagen oder in 7 Jahren oder in 7 Jahrzehnten geschaffen wurde. Es können alles die Intellekten diskutieren, sollen sie machen, bis die Sonne untergeht. Aber eines weiß ich, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Und das will ich dir erzählen, weil ich will, dass du es auch erfährst, weil ich doch sehe, dass du Hoffnung brauchst. Ich hatte auch keine Hoffnung, jetzt habe ich Hoffnung. Wenn du diese Sprache sprichst, diese Zeugnissprache, das zu bezeugen, was du mit Gott erlebt hast, dann bitte sprich sie lauter. Bitte sprich sie lauter. Nicht nur hier im Gottesdienst, hier sind wahrscheinlich 99%, die das alle auch sagen könnten, sondern gerade da, wo dieses Zeugnis gebraucht wird, sprich sie lauter. Dann die vierte Liebessprache, die dienende Sprache der Liebe. Unsere große Heldin an der Stelle, die Tabitha. In Joppe lebte eine Jüngerin Jesu namens Tabitha, heißt Gazelle. Tabitha tat viel Gutes und half den Bedürftigen, wo sie nur konnte. Doch während Petrus in Lydda war, wurde sie krank und starb. Hier ist die Tabitha, die stand wahrscheinlich nie vorne im Gottesdienst. Sondern es war die, die Kaffee gekocht hat. Das war die, die hinterher kam und geputzt hat. Das war die, die zu irgendwelchen Leuten nach Hause gefahren ist und gesagt hat, kann ich euch noch irgendwie helfen? Das war die, die von dem wenigen, was sie hatte, auch noch abgegeben hat und den Armen gegeben. Sie hat nie großen Beifall dafür gekriegt, wurde nie groß gefeiert, sondern hat es einfach im Stillen gemacht. Das war die dienende, liebende. Und dann starb sie und plötzlich merken alle, was ihnen fehlt. Haben gesagt, den Starprediger drauf vorne, den brauchen wir nicht, den können wir ersetzen. Aber die Tabitha, die können wir nicht ersetzen. Und sie flehen den Petrus an und sagen, die Tabitha ist gestorben. Die Tabitha ist gestorben. Und eine große Trauermarsch. Und Petrus sieht es und betet für sie. Und wir alle wissen, was dann passiert ist. Wenn nicht, dann lest es nach in Apostelgeschichte 9. Die sind so wichtig. Die Leute, die diese Liebessprache sprechen des Dienens. Die Jesus auf diese Art und Weise mitteilen, einfach zu dienen. Zu sehen, erstmal zu sehen, wo ist denn überhaupt gerade Not? Und dann mit reinem Herzen hinzugehen und sagen, ich will nichts dafür zurückhaben. Müsst mir dafür nichts schenken, müsst mir nichts bezahlen. Ich will nicht mal, dass ihr mit mir in Gottesdienst kommt. Das ist gar nicht mal die Motivation, sondern will euch einfach nur dienen, euch was Gutes tun. Matthäus 5, Vers 16 steht, genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Sie werden eure guten Taten sehen, und euren Vater im Himmel dafür loben. Wir haben es aus Nordkorea gehört, es geht auch hier in Hohenlohe. Selbstlos zu dienen, und dann kommt das Lob nicht zu uns, sondern sie werden unseren Vater im Himmel dafür loben. Wenn du die dienende Sprache sprichst, dann an der Stelle ein großes Dankeschön. Weil du wahrscheinlich derjenige bist, der nicht hier vorne steht, sondern eben der, dem es auch peinlich ist. Und deswegen sage ich jetzt auch gar keine Namen, weil ich sowieso die Hälfte vergessen würde, weil ich selber vielleicht nicht mehr weiß. Aber danke, dass du im Hintergrund dienst. Danke, dass du da bist. Danke, dass du ein Auge dafür hast. Und wenn du diese Sprache sprichst, dann sprich sie noch lauter. Dann sprich sie noch lauter. Wir brauchen sie. Dann die Sprache der Einladung. Unsere Heldin an der Stelle, die Frau am Brunnen aus Johannes 4. Die Frau kommt zum Brunnen und Jesus spricht mit ihr und sie kommen in Gespräch über das Wasser des Lebens und so weiter. Und wir kennen die Geschichte wahrscheinlich. Dann spricht Jesus sie auf ihren Ehemann an und sie ist ertappt. Sie hat keinen Ehemann, hat sich ein paar Mal scheiden lassen und so weiter. Und Jesus spricht mit ihr und es berührt sie. Es berührt sie. Und dann heißt es in Johannes 4, Vers 28, die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging zurück in den Ort und sagte zu den Leuten, kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe, ob er wohl der Messias ist. Da machten sich die Leute aus dem Ort auf den Weg zu Jesus. Auch die brauchst. Auch die Einlader braucht es. Es ist keine Schande zu sagen, ich bin vielleicht nicht der große Redner. Ich bin auch nicht der, der intellektuell irgendwie hier was erklären könnte, aber ich kann dich mitnehmen, ich kann dich einladen. Ja, vielleicht auch in den Gottesdienst, aber vielleicht auch zu dir nach Hause. Wir haben ja alle paar Wochen keinen Gottesdienst. Das wäre doch eine Chance, da mal jemanden einzuladen, zu dir nach Hause. Sagen, kommt mal vorbei, kommt mal mit. Ich mache euch ein gutes Essen, wir quatschen noch eine Weile. Wenn Kinder dabei sind, lassen wir die Kinder spielen und nachher sagen wir wieder Tschüss. Einfach einzuladen, Leute mitzunehmen, Teil davon zu sein. Lukas 14 heißt, geht hin auf die Landstraßen, befahl der Herr. Und wer auch immer dir über den Weg läuft, den bring her. Alle sind eingeladen, mein Haus soll voll werden. Das ist Jesus, der da spricht. Alle sind eingeladen, mein Haus soll voll werden und wir sind die Einlader. Wenn du diese Sprache des Einladen, der Gastfreundschaft sprichst, das dir wirklich liegt zu sagen, kommt da mit, seid da dabei, da läuft was Gutes, dann bitte sprich diese Sprache noch lauter. Bitte sprich sie noch lauter. Und dann die letzte Liebessprache, auf die ich heute eingehen will. Die Konfrontation, die konfrontative Sprache. Ich weiß nicht, ob konfrontativ ein Wort ist, aber auf jeden Fall habe ich es so genannt. Die konfrontative Sprache der Liebe. Unser großer Held, Petrus. Petrus. Petrus predigt Pfingsten und er sagt, ihr lieben Leute, ihr habt Jesus ans Kreuz genagelt. Und alle trifft es mitten ins Herz. Wir sind schuld, dass Jesus am Kreuz hängt. Das ist ganz schön provokant und konfrontativ. Wir holen los Schrecken da zurück, so kann ich doch nicht mit den Leuten reden. Das geht doch nicht. Aber Petrus hat kein Problem. Er sagt, Leute, ihr habt Jesus ans Kreuz genagelt, ihr habt ihn verurteilt. Kommt natürlich dann auch mit dem Nächsten und sagt, aber zum Glück war das gar nicht so schlecht, dass er da im Kreuz war, weil dadurch hat er uns die Vergebung gekauft, was heute passiert ist und so weiter. Dieses Wort traf die Zuhörer mitten ins Herz und sie fragten Petrus und die anderen Apostel, was sollen wir tun? Ein Wort der Liebe darf und an manchen Stellen muss auch konfrontativ sein. Mein liebstes Vorbild an der Stelle ist Gerhard Hollow, der ja gestorben ist, der im Altenheim in Blaufelden unverschämt auf die Leute zugegangen ist, bei dem er wusste, geht nicht mehr lang, und sagt, so, Frau so und so, wo geht's denn hin? Dahin oder dahin? Wer den Gerhard gekannt hat, der weiß, das hat er mit einem Herz der Liebe gesagt. Und weil er für die Leute gebetet hat und weil er bei ihnen war und er konnte sich das erlauben und sagen, ja, wo geht's denn hin? Konfrontativ. Damit muss er erstmal klarkommen. Aber manche Leute brauchen genau diese Liebessprache. Dieses Wort, das sagt, jetzt treffe ich dich mal mitten im Herz. Bist du dir eigentlich klar, wo dein Weg hingeht? Bist du klar darüber, dass du Sünde im Leben hast und dass du so nicht vor Gott erscheinen kannst? Bist du klar darüber, dass du Vergebung brauchst? Wo geht deine Ewigkeit hin? Auch dieses Wort braucht es. 2. Timotheus 2, Vers 4. Verkündige den Menschen Gottes Botschaft. Setze sich dafür ein. Und jetzt kommt's, ob es den Menschen passt oder nicht. Rede ihnen ins Gewissen, weise sie zurecht und ermutige sie, wo es nötig ist. Lehre sie in aller Geduld. Klar ist unsere Aufgabe nicht, in die Welt zu gehen und sagen, ihr seid alle Sünder, das war's. Klar, es ist nur ein Weg von vielen. Aber manchmal braucht es auch dieses Wort, das sagt, weißt du eigentlich, was du machst? Weißt du, wo du hingehst? Weißt du, dass du einen Erlöser brauchst? Du brauchst einen. Auch das ist eine Sprache der Liebe, die uns sehr schwer fällt. Aber auch diese Sprache in Liebe gesprochen ist wichtig. Und wenn du diese Liebessprache selber sprichst, wenn du sagst, ich war selber einer, den Gott so richtig rütteln hat müssen, wo einer gekommen ist und gesagt, du bist verloren. Und dann habe ich es gecheckt. Dann sprich diese Sprache. Bitte sprich diese Sprache. Und sprich sie angemessen, angemessen bitte, aber sprich sie. Und sprich sie laut. Wir sind unterwegs mit 42 Tage Leben für meine Freunde. Und wir wollen in diese Wochen gehen, hoffentlich aus einer Herzensüberzeugung, dass die Welt Jesus braucht. Wenn du diese Überzeugung nicht hast, dann vergiss alles, was ich gesagt habe und komm nochmal zu Jesus, damit du diese Überzeugung bekommst. Aber hoffentlich mit der Überzeugung, die Welt braucht Jesus. Nicht nur in Heilbronn, nicht nur in Nordkorea, sondern auch in meiner Nachbarschaft. Hier in Rot am See und in Teilorten. Die Welt braucht Jesus. Und es ist unsere Aufgabe, diesen Jesus weiterzugeben, davon zu erzählen, Gottes Liebe erfahrbar machen. Dann hoffe ich, dass du es tust, weil du selber erfahren hast, wie sehr er dich liebt. Wenn du da zweifelst, dann hör dir die Predigt vom letzten Mal nochmal an. Dann nimm dir Zeit, erforsch nochmal ganz neu von Gott. Gott, zeig mir nochmal, dass du mich wunderbar gemacht hast. Ich kann es gerade selber nicht glauben. Zeig mir nochmal, was du für mich im Kreuz getan hast. Ich kann es gerade, ich spüre es gerade nicht. Ich verstehe, bin ich wirklich Kind Gottes? Dann bleib da stehen. Und werde nochmal ganz neu bewusst, ich bin Kind Gottes, geliebt, gewollt und angenommen. Aber ich will es weitergeben, weil ich die Menschen liebe. Und weil Gott mich wunderbar geschaffen hat und mir eine wunderbare Art gegeben hat, will ich andere Menschen auch mit dieser Art und auf diese Art und Weise lieben. Das ist unser Auftrag. Und da sind wir dabei. Dazu soll diese Woche dienen. Ich weiß, es fängt die Muswiese an. Ist doch der Hammer. Perfekt. Perfekt. Da kann ich die Leute einladen. Trinkst mit mir was? Kann ich dir eine Muswiesenwurst spendieren? Perfekt. Da kann ich den Leuten Diskussionen raum. Nachts um 10, um 11, wenn es langsam kalt wird. Und wir reden über Gott und die Welt. Perfekt. Da kann ich den Menschen dienen. Da kann ich einfach da sein und schauen, wo sind Menschen, die gerade Not haben. Und ich bin der, der diese Not stillt, weil Jesus sie auch gestillt hätte. Und dort kann ich mit denen Leuten abhängen, und ich weiß, was ich sage, dort kann ich mit denen Leuten abhängen, die nicht hier in unserer schön gepflegten Gemeinde sind. Dort kann ich mit denen abhängen, wo die Pharisäer gesagt hätten, das sind Leute mit zweifelhaftem Ruf. Genau dort zu sein. Zu sagen, mit denen will ich Beziehung bauen. Mit denen will ich unterwegs sein. Was Besseres als die Muswiese konnte uns doch gar nicht passieren. Also, freuen wir uns auf die Muswiese und nehmen Jesus mit. Ich bin begeistert. Lasst uns aufstehen, lasst uns beten. Und, also wer will, sorry, aber wer will, lasst uns aufstehen, lasst uns beten für diese Zeit, für diese Woche. Und dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder mit dem nächsten Thema. Hey Jesus, ich danke dir. Wunderbar geschaffen. Du bist mein Kind, angenommen, geliebt. Und wenn du heute Morgen da bist und du brauchst es nochmal, dann öffne einfach jetzt deine Arme und sag, Gott, das brauche ich nochmal. Ich habe es vergessen. Ich kann es nicht so richtig glauben. Da ist so viel Müll da. Und lass es nochmal ganz nah zusprechen. Du bist geliebt. Du bist wunderbar geschaffen. Schau dich im Spiegel an und sag voller Überzeugung, Gottes Werke sind wunderbar. Jesus, gib uns Liebe immer wieder neu für die Menschen, die dich noch nicht kennen. Für unsere Freunde, für unsere Bekannten, für unsere Nachbarschaft, für die Menschen in unserem Ort, in unserem Land. Und lass uns immer wieder diesen Menschen mit Liebe begegnen, so wie du uns geschaffen hast. Jesus, schaff da Möglichkeiten, dass wir sehen, ja, da könnte ich was tun, da könnte ich was sagen, da braucht mich jemand. Und lass uns diese Möglichkeiten nicht verstreichen, sondern gib uns Mut, dann da zu sein. Dann da Hände und Füße von dir zu sein, dein Mund zu sein und zu sprechen und zu tun und zu laufen, so wie du es getan hattest. Dann nimm uns als Gemeinde mit hinein, dann lass uns herausgefordert sein, dass das, was wir glauben, auch immer mehr zu dem wird, was wir leben. Dass das, wo wir überzeugt davon sind, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist, dass nur bei dir allein Vergebung ist und dass nur durch dich der Weg zum Vater geht, aber dass dieser Weg allen offen steht, dass das auch immer mehr das wird, was wir leben und nicht nur das, was wir am Sonntagmorgens glauben. Jesus, dazu segne uns als Gemeinde, sei mit uns auf der Muswiese, sei mit uns in der Arbeit, dort, wo wir sind und lass uns unser Licht leuchten. Das heißt, die Menschen anfangen, den Vater im Himmel zu loben und zu preisen. Amen.